Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, um Einheit soll es heute gehen. Einheit. Unterschiedlich und doch eins. Einheit ist kein leichtes Thema und doch ein so wichtiges Thema. Eins, das uns auf allen Ebenen unseres Menschseins begegnet. Einheit hat die Kraft, Positives hervorzubringen. Martin Luther King sagte einmal, wir müssen lernen, als Brüder zusammenzuleben oder wir werden als Dummköpfe gemeinsam umkommen. Wow, Einheit ist erstrebenswert. Das deutsche Grundgesetz ist das Werk von Einheit, das aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs hervorkam. Wir singen es wieder heute Abend. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Und manchen geht es dann schon so, dass sie merken, da ist Kraft drin in diesem Wort. Die Gründung der Europäischen Union 1993, sie begann als Versöhnungswerk mit einer christlichen Perspektive. Die EU förderte Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand in Europa durch die Schaffung eines gemeinsamen Marktes, freien Personenverkehr und politischer Zusammenarbeit. Die Beendigung der Apartheid in Südafrika 1994 durch die Einheit der verschiedenen ethnischen Gruppen und den gewaltigen Widerstand unter Führung von Nelson Mandela wurde das Apartheid-Regime beendet, was zu einer friedlichen und demokratischen Gesellschaft führte. Aber Einheit kann auch Negatives hervorbringen. Der Untergang des Römischen Reiches 476 nach Christus, die Überdehnung des Reiches und die Unfähigkeit, die verschiedenen Völker und Kulturen zu integrieren, führten zu internen Konflikten und schließlich zum Zerfall, des Weströmischen Reiches. Die Sowjetunion 1922 bis 91, diese erzwungene Einheit unter autoritärer Herrschaft, führte zur politischen Unterdrückung, wirtschaftlicher Ineffizienz und schließlich zum Zusammenbruch. Womit beginnt Einheit? Um diese Frage zu klären, müssen wir uns zunächst damit beschäftigen, wodurch ursprüngliche Einheit eigentlich zerstört wurde und immer wieder wird. Die Bibel erzählt uns ganz am Anfang die Geschichte von einer ursprünglich von Gott geschenkten und gewollten Einheit zwischen dem Schöpfer und seinen Menschen. Und zwischen den Menschen untereinander, Adam und Eva, die eins werden. Bei jeder Hochzeit wird dieses zitiert und es ist immer wieder schön, weil es etwas Ursprüngliches ist und weil es etwas von Gott Gemachtes ist. Aber sie erzählt auch davon, wie diese Einheit zerstört wurde und immer wieder zerstört wird durch die Stimme des Misstrauens. Durch die Stimme des Versuchers. Die Bibel nennt ihn auch den Auseinanderbringer, den Diabolos. Und er schafft es immer wieder, Einheiten auseinanderzubringen. Paare, leidenschaftlich sich liebende Paare, die irgendwann so auseinanderdriften, sich im Prozess der Uneinigkeit finden und am Ende mit Hass und absoluter Gleichgültigkeit auseinandergehen. Generationen, die untereinander eins werden oder uneins werden, obwohl sie sich einst geliebt haben in der Familie. Der Geschlechterkampf, Vorstände in Firmen, Freundschaften und so weiter. Aber Gott hat gehandelt, indem er die schlimmste und fatalste Trennung überwunden hat, unsere Trennung von Gott. Und dieses Zeichen ist für immer das Zeichen der Wiederherstellung. Dass Gott aus unserem Minus ein Plus gemacht hat. Dass Gott sich mit uns versöhnt hat durch Jesus Christus. Jede Einheit beginnt damit. Und ich lese euch vor, worin unsere Einheit ihre Grundlage hat, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Jede Einheit beginnt mit Versöhnung. Und echte Versöhnung geschieht zuerst zwischen Gott und dir, dass du dich und ich mich mit Gott versöhnen lassen. Und lass dir nicht einreden, dass das alles schon so egal ist oder war. Oder nein, es gab ein tiefes Problem zwischen Gott und uns. Und dieses Problem bleibt bestehen, wenn wir uns nicht versöhnen lassen. Und so gibt es durch diese Versöhnung erst ein neues Herz. Erst wenn ich mit Gott versöhnt bin, bekomme ich dieses neue Herz, das so ganz anders denkt und so ganz anders fühlt, als ich vielleicht bisher gefühlt habe. Und dann kann ich mich mit anderen versöhnen in der Tiefe. Und darum basiert unsere Einheit als Menschen und Christen auf Jesus. Durch ihn können wir trotz Unterschiedlichkeit versöhnte Einheit leben. Wir respektieren, dass wir nicht alle gleich sind, nicht alle gleich ticken, nicht alle die gleichen Schwerpunkte haben, die unterschiedlichen Gaben haben, Berufungen. Und trotzdem, die Prinzipien von Gottes Reich sind unser Fundament. Was ist also christliche Einheit? Ich möchte kurz mit euch den Predigttext, den Lesungstext, den wir gehört haben, Vers für Vers durchgehen. Es beginnt mit Vers 12. Eine einzelne Person ist nicht der ganze Leib. Das ist eigentlich klar, ja? Logisch, ja? Jeder Einzelne, was heißt es konkret? Du und ich, wir brauchen die Kirche. Wir brauchen Gemeinde. Damit ist die Meinung widerlegt, man könne als Christ schon ganz gut alleine durch die Welt ziehen. Welches Glied, abgetrennt vom Körper, kann das? Dann eine Kirche, eine Gemeinde ist nicht der ganze Leib. Ist auch wichtig. Wir in Matthäus sind nicht der ganze Leib, sondern wir brauchen andere Kirchen, andere Gemeinden. Wir brauchen einander, um die Vielfalt von Gottes Reich zu erkennen. Es wäre schrecklich, wenn ein Körper nur aus einem großen Zeh bestünde, oder? Jedes Körperteil trägt zum anderen bei. Meine Augen warnen mich vor einem Hindernis, sodass die Füße ausweichen können. Ich höre meinen Namen und durch meine Stimme, durch meinen Mund kann ich antworten. Leben wird in jeder Verbindung zwischen den einzelnen Teilen freigesetzt. Wir sind designed, um eine Einheit zu sein von Gott. Vers 13, was die Einheit ausmacht, sind zwei Elemente. Nicht unsere Vorlieben, unsere Meinungen, sondern erstens der Heilige Geist und zweitens die Taufe. Nicht die Liturgie, nicht die Meinung nach dem Taufverständnis oder wie wir Lieder singen oder wie wir welche Kultur wir als Gemeinde haben, Kirchengebäude oder sowas, sondern der Heilige Geist und die Taufe. Vers 14 bis 17, jedes Teil braucht das andere, weil es eine ergänzende Gabe hat. Ich habe eine Gabe, du hast eine, die ich nicht habe. Ich brauche dich. Wir brauchen untereinander. Nur gemeinsam sozusagen können wir dieses Gebilde abbilden, das Gott sich gedacht hat. Gott hat jedem seinen spezifischen Platz zugeteilt. Entsprechend seiner Macht. Das heißt, du hast einen ganz besonderen Teil in dieser Kirche. Manche haben den schon lange eingenommen. Manche sagen, ja, da fühle ich mich wohl. An dem Dienst, hier kann ich was beitragen für die Gemeinde. Andere sind vielleicht noch auf der Suche, sagen, oh, ich kann nichts beitragen. Quatsch. Jeder kann was beitragen. Jeder durch an dem Platz, den Gott ihm geschenkt hat. Wir als Matthäus-Gemeinde haben einen speziellen Platz in Augsburg. Inmitten der anderen Gemeinden und Gemeinschaften. Nicht nur der evangelischen, sondern jeder Konfession. Und dann Vers 22 bis 24, dieses Wortspiel. Der Ungeehrte bekommt Ehre. Und der Unangesehene bekommt Ansehen. Ist das nicht großartig? Gott ehrt die ungesehenen Teile. Die nicht geehrten Teile. Und so wirkt Einheit im Leib Christi. Wenn das sichtbar wird, dann ist es attraktiv für andere. Und dann Vers 25 bis 26, die Gegenüberstellung von Spaltung und Fürsorge. Wir sollen mitleiden und uns mitfreuen mit dem anderen. Ja, es darf nicht zu einer Spaltung kommen, schreibt Paulus. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Was für ein schönes Bild. Aber was in diesem Text nicht explizit vorkommt, dann aber im Epheserbrief, ist das Haupt, dieses Leibes oder der Mittelpunkt dieses Leibes. Und das lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm wird der ganze Leib zusammengefügt. Christliche Einheit ist die Ausrichtung auf Christus, auf das Haupt. Er ist der Mittelpunkt der Gemeinde, hoffentlich. Und ich sage hoffentlich auch für uns, dass es sozusagen auch spürbar wird. Unser Mittelpunkt ist nicht irgendeine gemeinsame Kultur oder dass wir halt so Gottesdienst feiern oder der Pfarrer vielleicht oder der Kirchenvorstand oder irgendwelche Menschen. Nein, Christus ist der Mittelpunkt. Und hoffentlich erleben das Menschen, die hier über die Schwelle kommen, die hier in die Kirche kommen, die Kontakt mit uns haben, dass es um ihn geht. Dass wir kein Verein sind, dass wir keine Nebenschauplätze aufmachen, wo wir sagen, ja, das ist ganz wichtig, uns politische Meinung da oder was wir alles hier und da tun. Nein, es ist Christus. Und hoffentlich geben wir allen, die sich auf den Weg des Glaubens machen, auch das Glaubensbrot zu essen. Denn Menschen suchen echte Begegnung mit Gott. Manche wissen es nicht, aber die tiefste Sehnsucht, die einen jeden Menschen treibt, ist letztlich, warum bin ich da? Wofür bin ich gemacht? Was trägt mich im Leben? Und das können wir mit Christus anbieten. Nun, wie funktioniert diese Einheit? Nochmal ein Text aus dem Alten Testament, im Psalm 133, ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg nach Jerusalem. Also die Juden auf dem Weg nach Jerusalem. Von David heißt es, seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder, Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart, so wie das Öl herabrann auf den Bart des Hohenpriesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen verheißen. Leben, das niemals enden wird. Was für ein seltsames Bild. Ja, das Alte Testament, sozusagen die Salbung des Priesters. Der Anlass für diese Einheit, die hier beschrieben wird, ist ein Fest zur Ehre Gottes. Und der Fokus ist auf den einen Gott vereint. Und es ist so schön, die Psalmen zu lesen immer wieder. Es ist immer der Lob Gottes. Gott ist immer im Mittelpunkt. Und sie haben gemeinsam in einer Stadt, an einem Ort gefeiert. Und dann ist wichtig, da heißt es schön oder gut. Das ist der hebräische Ausdruck tov, ja, Masel tov, viel Glück. Erinnert an die Schöpfungsgeschichte, wo Gott die Welt gemacht hat und gesagt, es ist sehr gut, tov, sehr schön. Und bei jedem Element seine Zustimmung ausgedrückt hat, wie wunderbar das ist. Und dieses schön und angenehm finden wir eben auch an anderen Stellen. So zum Beispiel im Psalmen, Psalm 135, lobt den Herrn, denn gütig, tov, ist der Herr. Schön ist der Herr, besingt seinen Namen zum Spiel auf der Harfe. Das ist wunderbar. Oder Psalm 147, Halleluja, gut ist es, für unseren Gott zu singen. Tov, für unseren Gott zu singen. Schön ist solch ein Lobgesang. Also an beiden Stellen, wer oder was ist gut? Tov, Jahwe, Gott ist gut. Wer oder was ist lieblich oder wunderbar? Die Anbetung seines Namens. Und so ist die Einheit verwurzelt in Gott und in seiner Anbetung. Das macht uns als Christen eins. Eins in unserem Glauben, dass Gott gut ist. Egal wie die Umstände sind, Gott ist gut. Da ist kein Zweifel daran. Eins in der Suche nach seiner Gegenwart in der Anbetung. Und es ist ein schönes Bild auch, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Kommen wir mit dieser Erwartung, Dieter hat es am Anfang gesagt, kommt ihr mit Erwartung. Boah, Gott ist gut. Ja, er ist der Mittelpunkt. Es geht nicht um irgendwelche, es geht nicht, wer sieht mich heute oder was hin und her. Es geht auch nicht um mich, sondern um ihn. Er ist gut. Und Ziel ist, dass wir in Einheit beieinander wohnen bleiben. Also Einheit ist kein Event, kein Gottesdienst, sondern ein Lebensstil. Und daraus folgt, und jetzt kommt's, die Salbung. Ja, jetzt kommt dieses Öl, das fließt von oben herab. Und das ist ein Bild oder im Bild vom Haupt und dem Leib fließt sozusagen die Salbung, also die Gegenwart Gottes und der Segen vom Haupt, also von Christus, auf seine Glieder in den ganzen Leib. Und unsere Aufgabe als einzelne Glieder ist, diesen Fluss nicht zu stoppen, nicht zu hindern, sondern weiter fließen zu lassen auf andere Glieder. Wenn wir als Glieder nicht miteinander in Beziehung verbunden bleiben, dann kann dieses Öl nicht fließen. Und in der Kirche soll dieses Öl bis zum letzten Zipfel fließen. Ja, also nicht der Gesalbte da oben. Ja, klar, ich verstehe schon, weil ich dieses schöne Gewand anhabe, deswegen denkt ihr, ich bin besonders gesalbt. Nee, glaubt ihr schon lange nicht mehr. Nein, jeder Christ, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gesalbt. Jeder, der am Anfang, am Eingang die Menschen begrüßt. Wir beten das immer vor dem Gottesdienst, dass alle, die hineinkommen in die Kirche, schon von der Gegenwart Gottes berührt werden. Schon merken, hier ist was besonders. Hier ist er da. Und es ist großartig. Jeder, der einen Dienst tut, den Musiker, Techniker, Putzen, Technik, wie gesagt, Kirchenkaffee, Kirchendienst, Mesner, alle Hauskreisleiter, alle Christen, die zusammenkommen, sind mit diesem Öl gesalbt. Und es ist großartig. Ich möchte noch kurz sagen, was sind so Unterschiede zwischen der Einheit in der Welt, ja, Kirche in der Welt oder Kirche im Reich Gottes? Es gibt die Übereinstimmung. In der Welt teilen wir eine Meinung oder wir können eine Meinung teilen, aber wir sind immer noch weltlich unterwegs. Was bedeutet das? Wir kämpfen gegeneinander. Wir vergleichen uns miteinander. Ah, der ist besser, der kann mehr oder ist schlechter oder sonst was. Wir heben uns voneinander ab. Aber im Reich Gottes bedeutet Einheit Bund. Wir teilen eine Beziehung. Wir beten füreinander. Wir feuern uns gegenseitig an. Hey, schön, dass du da bist. Wow, ich sehe in dir etwas Besonderes. Lass mich für dich beten, lass mich dich segnen. Wir helfen uns gegenseitig durch unsere Stärken und wir sind bereit, auch unser Leben füreinander zu geben. Im Kern ist Einheit ein Bund. Und bei der Übereinstimmung wird die Einheit durch jede Spannung aufgehoben, wenn man nur Übereinstimmung denkt. Aber beim Bund hält Spannungen aus und findet immer wieder neue Übereinstimmungen. Wie können wir helfen, in Augsburg Einheit zu bauen? Hier in dieser Stadt, gemeinsam mit anderen Christen. Wir wollen in den kommenden Jahren weiterhin und vertieft diesem gemeinsamen Auftrag folgen, den Jesus uns gegeben hat. Ihr sollt meine Zeugen sein in dieser Stadt. Und das gemeinsam. Jesus betete ja in Johannes 17, dass sie, Vater, mach sie eins. Dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also wir sollen uns als Christen nicht von anderen Christen abheben. Das ist nicht das Ziel. Es war über viele Generationen so. Wir sind die. Wir heben uns von den anderen Christen ab oder wir trennen uns von den anderen Christen. Wir sollten uns vielmehr von der Welt abheben. Auch nicht die Welt hassen, sondern wenn der Zeitgeist es fordert, zu sagen, nein, hier kann man nicht mitmachen. Oder wenn der Zeitgeist von Gott etwas zeigt, zu sagen, ja, hier sprechen wir Segen aus. Also, wir sollen uns versöhnen, wo vielleicht aus der Vergangenheit noch Verletzungen sind. Vielleicht bist du hier und sagst, hier ist super in Matthäus, weil meine alte Kirche war so, ja. Es gibt so viele Verletzungen durch Kirchen und durch Gemeinden. Und wir sind auch nicht verschont davor. Ja, man kann Missverständnisse, man erlebt es. Aber wir müssen uns versöhnen. Unsere Verletzungen Gott geben und heil werden. Wir wollen mit anderen Gemeinden in Beziehungen stehen. Ich merke so sehr, wie stark wir diese Beziehung in dieser Stadt haben. Ja, wir treffen uns zum Beispiel einmal im Monat, immer am dritten Mittwoch früh von 6 Uhr bis 8.30 Uhr zum gemeinsamen Gebet, Lobpreis, Frühstück, gemeinsames Bibellesen, Erzählen einer Berufungsgeschichte. 45 Gemeinden und Gemeinschaften sind da zusammen. Und es ist schon großartig. Und diese Einheit zu erleben. Oder im Moment ringen wir um eine gemeinsame Perspektive. Ja, wie können wir das Evangelium in Augsburg gemeinsam zeigen? Ja, nicht nur als Gemeinden extra irgendwo, sondern auch gemeinsam auftreten. Ich schließe mit einem Bild. Das ist ein Legostein. Ja? Man kann versuchen, sich sein Leben lang als ein Legostein zu profilieren. Und zu sagen, ich bin bin toller Legostein. Oh, ich habe schon starke Kanten hier. Ein echt cooles Profil. Boah, ist richtig gut. Schau mich an, bin ich nicht ein Meisterwerk? Aber ganz ehrlich, wer will schon einen einzelnen Legostein anschauen? Welches Kind ist mit einem Legostein zufrieden? Vielleicht die ganz kleinen noch, ja? Was ist der Zweck von einem Legostein? Teil eines Größeren zu sein. Teil eines Größeren zu sein. Du bist ein Stein, 1. Petrus 2 schreibt Petrus, du bist ein Stein und du darfst dich einbauen lassen in den Tempel. Vielleicht wärst du gerne derjenige, der sich obendrauf pflanzen will. Sichtbar für alle. Toll. Einfach auf die Bühne. Einfach so, dass man mich auf jeden Fall sieht. Aber das göttliche Mindset ist anders. Nein, ich will einfach nur ein Teil sein. Und zwar ein Teil da, auf dem Platz, den Gott mir zuweist. Warum? Weil Jesus der Eckstein ist, der mich ausrichtet. Und das ist wunderbar. Der Tempel baut auf dem Fundament der Propheten und Apostel auf. Das heißt, ich kann mich eins machen mit Jeremia und Hesekiel und Paulus und Petrus und Johannes. Wie genial ist das? Ich kann als Leiter in dieser Stadt, als von St. Matthäus, einfach neben Immanuel aus Neues Leben oder neben Andi von der Arche, ja, der Pfingstgemeinde, oder Chris vom ICF oder Markus Bauer von Heilig Geist hier in Hochzoll oder Mona Böhm von der Auferstehungskirche und vielen weiteren stehen. Du hast viel mehr Geschwister in Augsburg oder weltweit, als du überhaupt denkst. Im 2. Chroniker 7 heißt es, der Tempel wurde fertiggestellt, also damals alttestamentlicher Tempel. Feuer erfüllt den Tempel und die Menschen fallen zu Boden, weil sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Es geht nicht darum, wer mich sieht. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass ich gemeinsam mit dem Leib Christi Herrlichkeit sehe. Um ihn geht's. Um Gott geht es. Was war das Geheimnis der ersten Christen? In Apostelgeschichte 2 heißt es, sie waren einmütig beieinander. Sie achteten aufeinander. Und das ist großartig. Und dann kam dieses göttliche Feuer. Immer wieder wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und die Menschen sahen diese Einheit und sahen das Werk Gottes an ihnen. Wie genial wäre das, wenn wir uns wieder erkennen als dieser Tempel, als diese ersten Christen. Lasst uns diese Familie sein. Lasst uns einen Platz zuweisen lassen von Jesus. Lass dir einen Platz zuweisen in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, in einem Team, in einem Leben, im Leben von jemandem. Ein Platz auf einer Jüngerschaftsreise mit jemandem, vielleicht als Mentor. Platz neben dir bei einem, um ihn zu trösten. Aber bevor das alles kommt, da möchte ich nochmal zum Anfang zurückgehen, kommt die Versöhnung. Und vielleicht ist das der stärkste Moment an diesem Morgen. Es geht um Versöhnung. Wenn du dich noch nicht mit Gott hast versöhnen lassen, wenn du denkst, da ist noch was zwischen dir und ihm, dann lass dich heute versöhnen mit ihm. Nimm Jesus als deinen Retter an, als deinen Herrn an und sag, Herr, danke. Es gibt nichts zu tun, nur anzunehmen. Und wenn du unversöhnt bist mit dir selbst, vielleicht bist du schon lange Christ, aber du bist unversöhnt mit einer Gemeinde oder mit der Vergangenheit, es gab irgendwas. Und wenn dir das heute bewusst wird, wir haben heute wieder Kerzen da und diese Kerzen stehen als ein Zeichen. Ich zünde eine Kerze an und sage, ich lasse mich versöhnen mit Gott. Ich möchte, dass Versöhnung durch mich fließt. Nicht Ärger, nicht Überheblichkeit, nicht Stolz, aber auch nicht Minderwertigkeit, sondern ich bin versöhnt. Ich bin dieser Baustein und vielleicht als weitere Antwort, Herr, mach mit mir, was du willst. Zeig mir, wo du mich draufpflanzen oder einpflanzen willst oder draufbauen möchtest. Wo ist mein Platz in dieser Gemeinde? Wo möchtest du mich haben? Und wir wollen das tun in diesen kommenden Minuten, wenn wir Gott einfach loben, seine Gegenwart genießen, uns da ansprechen lassen. Und wenn dich das betrifft, dann mach einen Schritt. Geh nicht so aus dem Gottesdienst raus, wie du gekommen bist, sondern gib eine Antwort. Und Jesus, so danken wir dir, dass du so genial bist als Haupt deiner Kirche, Haupt dieses Leibes, Haupt deiner ganzen Kirche weltweit. Und danke, dass du heute zu uns sprichst, dass du uns heute neu die Versöhnung zeigst. Wie kostbar es ist, dass es nicht um uns geht, sondern dass wir versöhnt sein dürfen und uns von dir platzieren lassen dürfen, wo immer du uns haben willst. Herr, befrei du heute Herzen. Befrei du aus Hartherzigkeit, aus Bitterkeit, aus Unversöhnlichkeit. Schenk du einen neuen Anfang. Wir loben dich und preisen dich. Amen.